Hallo, hallo. Hier ist die Stimme vom Sozialpod. Dem Podcast, der sich rund um die soziale Landschaft in Österreich dreht. Du liebst anscheinend ebenso Podcasts, sonst würdest du mir gerade nicht zuhören, richtig? Dann habe ich da eine neue Empfehlung für dich. Wir wollen doch alle irgendwie sozial sein. Aber wo, aber wie, aber was genau steckt dahinter? Was ist soziale Arbeit eigentlich? Wo arbeiten SozialarbeiterInnen? Und wie kann ich mich auch selbst sozial engagieren? Alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit ganz besonderen Gästen aus der Sozialszene. Mit SozialarbeiterInnen, mit SozialexpertInnen, AktivistInnen, SozialpolitikerInnen und selbst betroffene Menschen. Wir besprechen aktuelle sozial relevante Themen und versuchen gemeinsam, die soziale Landschaft sicht- und hörbarer zu machen. Egal, ob es über prekäre Arbeitsverhältnisse geht, über Obdachlosigkeit, über die soziale Arbeit in der straffälligen Hilfe oder über aktuelle Armutsforschung. Der Sozialpod setzt genau da an. Er will wegschauen, bekämpfen und somit soziale Problemlagen enttabuisieren. Wenn euch diese Themen interessieren, dann freut mich das natürlich. Ihr könnt einfach mal reinhören bei www.sozialpod.com oder überall dort, wo man Podcasts hören kann. Ihr kennt es eh. Auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf Google Podcasts oder eben, wo ihr gerade diesen Podcast hört. Der Sozialpod. Der erste österreichische Podcast rund um die soziale Landschaft. Auf hoffentlich Wiederhören, eure Maria vom Sozialpod.
Mir ist es einfach wichtig, das Patriarchat nachhaltig zu zerschlagen und dafür setze ich meine Stimme und meine Arbeit ein.
Wie wir handeln, bestimmt, wie die Welt aussieht.
Ich glaube, dass Feminismus immer die Überwindung des Patriarchats zum Ziel haben muss.
Es gibt ja viele verschiedene Formen von Gewalt und es gibt ja nicht nur körperliche Gewalt, es gibt auch psychische Gewalt und es gibt auch epistemische Gewalt. Das ist auch eine Gewalt, die auf Wissen basiert. Wir können tatsächlich von einer Kolonialisierung des weiblichen Körpers sprechen.
Wenn Frauen gleich auf sind mit Männern, dann geht es der Gesellschaft besser. Dann geht es nicht nur den Einzelnen besser, den Frauen und den Männern, sondern auch allen.
Wir werden zu keiner Veränderung kommen, wenn wir diese Veränderung nicht gemeinsam machen, weil wir eine Gesellschaft sind.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Es freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr zuhört, denn wie immer haben wir ein sehr wichtiges Thema zu besprechen heute. Es freut mich auch sehr, dass ich wieder ein paar neue Steady-SupporterInnen begrüßen kann und mich bei ihnen bedanken darf. Danke Andrea, danke Vincent, danke Roswitha und danke Michael. Wenn ihr euch jetzt fragt, Steady? Hä? Was ist das genau? Was meint sie genau? Nun, dieser Podcast ist ja gratis. Ihr könnt ihn gratis hören, ihr könnt ihn gratis abonnieren. Aber wenn man möchte, kann man für den Podcast auch freiwillig bezahlen und zwar unter steadyhq.com/große-töchter-podcast. Der Link dazu ist in den Shownotes. Also wenn ihr diesen Podcast gut findet, wenn ihr findet, dass es Arbeit ist, die unterstützt und bezahlt gehört, dann könnt ihr gerne, wenn es euch möglich ist, den Podcast finanziell unterstützen auf Steady. In der heutigen Folge ist Beate Hausbichler zu Gast. Beate Hausbichler ist die Chefredakteurin von Die Standard. Das ist sozusagen die feministische Redaktion bei Der Standard. Und sie hat ein Buch geschrieben. Und dieses Buch heißt Der verkaufte Feminismus, wie aus einer politischen Bewegung ein profitables Label wurde. Dieses Buch ist im Residenzverlag erschienen. Und es geht darum, wie durch die Popularisierung von Feminismus eben auch ein Verkauf der Bewegung stattgefunden hat. Also es geht sehr stark um Popkultur, es geht stark um Werbung. Und über all das sprechen wir auch in der heutigen Folge. Und es war wirklich ein hochgradig interessantes und informatives Gespräch und ich freue mich einfach immer wieder sehr, dass es mein Job ist, sozusagen mit so klugen, ja, umsichtigen und coolen Leuten wie Beate sprechen zu können. Und ich hoffe, ihr lernt auch einiges dazu oder euch macht das Gespräch Spaß. Also viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Beate. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne, hallo.
Ich beginne ja immer mit so einer kurzen Vorstellung meiner Gäste, beziehungsweise gebe ich meinen Gästen die Möglichkeit, sich selbst vorzustellen. Also, wer bist du und was machst du so?
Ich bin Journalistin. Ich arbeite seit 2008 für den Standard. Eigentlich immer schon vorwiegend für die Standard, für unsere frauenpolitische Seite, die ich seit 2014 leite. Und ja, das ist eigentlich so mein Vollzeitjob und mein Brotverdienst sozusagen. Und ich habe im letztes Jahr mein erstes Buch geschrieben über Feminismus, weil ja dann doch einiges zusammenkommt in all den Jahren, was man so recherchiert und eigentlich in Geschichten nie unterbringt. Und ja, das war jetzt sozusagen meine Arbeit neben der Arbeit.
Mhm. Und das Buch heißt Der verkaufte Feminismus, ist übrigens im Residenzverlag erschienen. Ich werde das dann in die Shownotes packen, dann können die Leute sich das auch kaufen. Wer hat denn den Feminismus verkauft und wer kauft ihn?
Also wer ihn verkauft hat, das lässt sich jetzt so ganz einfach nicht sagen. Also mir ist es ganz wichtig zu sagen, dass es jetzt nicht um individuelle Personen geht, um Handlungen von Einzelnen, sondern mir geht es darum, anzuschauen, inwiefern sich Teile des Feminismus benutzen lassen für etwas, die letztendlich wiederum den Feminismus schaden können. Und das ist ja keine ganz, ganz neue Entwicklung. Also wir wissen, dass einfach die Geschlechter sind, also das Geschlecht ist eine wichtige Kategorie für Unternehmen, um Zielgruppen zu erfassen, um Käuferinnen und Käufer zu adressieren. Wir haben das ja ganz stark bei Kindern am Radar. Also wenn man an Gender Marketing denkt, dann denken wir meistens an diese Bilder von Bekleidungsgeschäfte, wo die eine Hälfte gräulich, bläulich, dunkel, Superhelden und die andere Hälfte Lilifee-mäßig, lila, rosa ist und so. Also daran denken wir, wenn wir an Gender Marketing denken. Aber de facto ist ja unsere gesamte Konsumwelt durchgegendert. Es ist ja, wir haben ja, man könnte fragen, warum brauchen wir Duschgels für Frauen? Warum brauchen wir Shampoos für Frauen? Haben Männer keine trockenen Haare und nur Frauen feine Haare? Also, das sind ja eigentlich, das geht ja über Gender Marketing bei Kindern weit, weit hinaus. Das heißt, das Gender ist im Prinzip schon sehr, sehr lange eine ganz wichtige Kategorie für Unternehmen. Und insofern hat man sich schon auf das auch fokussiert, was machen Frauen schon in den 30er, 40er, 50er Jahren, 60ern, was machen Frauen zu Hause, wie können wir sie am besten bei ihrer Hausarbeit, wie können wir sie am besten erwischen als Kundin. Gut, jetzt hat es bekanntlich in den 70ern die zweite Frauenbewegung gegeben und da ist natürlich dann das Thema der Autonomie, der Selbstbestimmung aufgekommen. Und das war damals alles andere als massentauglich. Also wir wissen ja, wie mit damals sogenannten Emanzen medial umgegangen wurde. Das waren ja totale Feindbilder in der Breite der Gesellschaft. Aber dennoch ist etwas durchgesickert, was auch schon in den 80er Jahren Werbeleute aufgegriffen haben, nämlich eben dass Begriffe wie Autonomie und Selbstbestimmung, Selbstbewusstsein, dass es extrem verheißungsvolle Begriffe sind. Also da hat der Feminismus für Frauen schon etwas Themen aufgebracht, die ja wirklich eine Verlockung sind. Und Unternehmen haben sich das entlehnt und für ihre Produkte auch diese Verheißungen ins Schaufenster gestellt. Damals hat es aber noch nicht so eine enge Verzahnung explizit zu Feminismus gegeben. Das war dann einfach, man hat dann das Charlie Girl ist ein berühmtes Beispiel von der Andy Zeisler, die auch ein Buch über den Konsum von Feminismus geschrieben hat vor einigen Jahren. Das Charlie Girl ist eine Werbefigur von dem Parfum Revlon. Sie geht sehr selbstbewusst der Straße entlang. Sie hat einen eigenen Rolls Royce, geht allein in eine Bar, was jetzt damals in Werbebildern auch noch nicht so aufgetaucht ist, und dreht sich da einmal um die eigene Achse und ist selbstbewusst und setzt sich halt dann zu einem Mann. Und also das Frauenbild hat sich das schon sehr verändert, auch wenn man noch nicht so klar an Feminismus angeknüpft hat. Und jetzt ist es so, also wenn wir gleich in die Gegenwart springen, ist es so, dass wir einfach gesehen haben, dass durch die Entwicklung, dass einfach Feminismus in geworden ist und hip geworden ist, dass man sich wiederum an Feminismus ankettet, um so ein Gefühl von maximaler Handlungsfähigkeit, um an dieses Gefühl auch anzudocken über den Konsum. Ich glaube, dass es gerade in so stark vom Neoliberalismus geprägten Zeiten ganz schambehaftet ist, nicht über das eigene Leben bestimmen zu können, nicht vollkommen frei zu sein in seinen Handlungen. Und insofern ist der Feminismus, und so weh das auch tut, muss man sagen, bietet der Feminismus wahnsinnig viele Anknüpfungspunkte, die eben nicht nur in der Werbung benutzt werden, sondern auch im Job, im sogenannten Diversity Management, in all diesen Bereichen. Und das ist eben so vielschichtig und so omnipräsent, diese neoliberalen Praktiken, wie das die Catherine Rotenberg ganz gut beschreibt. Das sind Praktiken, die sind ja nicht nur in der Ökonomie, die haben wir ja überall. Die haben wir in der Populärkultur, die haben wir in unserer Arbeitswelt, in der Konsumkultur. Und da spielt einfach Feminismus eine große Rolle. Und wir müssen uns einfach anschauen, welche Versatzstücke werden da verwendet und wie wird womöglich Feminismus im Mainstream von der Bedeutung her auch ein bisschen umgeschrieben. Also und gerade weil es eben jetzt auf deine Frage zurückzukommen, weil es eben so vielschichtig ist, weil diese neoliberalen Praktiken ja unser ganzes Leben durchdringen, kann man auch nicht sagen, wer hat den Feminismus gekauft. Es ist aber meiner Meinung nach auch ein bisschen zu einfach zu sagen, naja, der Neoliberalismus war es. Also das ist, da wären wir mit der Analyse dann schnell fertig. Also wir müssen da genauer hinschauen, weil wir auch alle selber daran mitarbeiten, weil wir natürlich nicht außerhalb dieser Welt stehen. Ja.
Ja, du hast da jetzt ein paar sehr interessante Sachen angesprochen, auf die ich unbedingt noch zu sprechen kommen mag. Ein Wort, das jetzt immer wieder gefallen ist, ist Neoliberalismus. Ich würde das vielleicht vorher gerne noch klären, was das eigentlich genau ist, weil du sprichst ja in deinem Buch auch vom progressiven Neoliberalismus. Also was ist damit genau gemeint, dann auch im Kontext deiner Analyse?
Also der progressive Neoliberalismus, das ist ein Begriff, den die Nancy Fraser eingebracht hat vor einigen Jahren, wenn ich jetzt richtig bin. Und zwar meint sie damit genau so etwas, wie ich auch im Buch versucht habe zu zeigen, dass der Neoliberalismus kein konservatives Projekt per se ist. Also der Neoliberalismus ist ja ein Projekt, der davon profitiert, dass man eben nicht konservativ ist, dass man nicht irgendwie traditionelle Strukturen und Gesellschaftsformen übernimmt, sondern dass es sehr wohl ist, dass jetzt Parteien beispielsweise ein gesellschaftspolitisch sehr progressives Programm haben können, zum Beispiel was Lesben- und Schwulenrechte betrifft, also diese gesamte LGBTIQ-Thematik sehr fortschrittlich ist, was Frauenrechte betrifft, was Antidiskriminierung betrifft. Und andererseits aber, dass diese Form von Freiheitsgedanken, der ja auch im Liberalismus natürlich drinnen steckt, auch diese Eigenverantwortlichkeit, also diese Aufweichung der sozialen Netze begünstigt. Das ist ja etwas, was, wenn man sich das durchdenkt, das schließt sich ja nicht aus. Also ich weiß schon, dass in linken Kreisen Liberalismus sehr ein bisschen zu einem Schimpfwort verkommen ist, aber wenn man es ein bisschen größer oder von einer abstrakteren Perspektive aus anschaut, ist es ja so, dass eine sehr stark liberale Wirtschaftspolitik und eine sehr progressive Gesellschaftspolitik, das schließt sich logisch überhaupt nicht aus. Und das lässt sich vielleicht ganz gut mit den Demokraten in den USA beschreiben, die ja jetzt für europäische Verhältnisse ja absolut keine linke Partei sind. Ja. Also das ist Ja, das ist eben, das meint die Nancy Fraser mit progressivem Neoliberalismus, dass man hier sehr wohl andockt an Bewegungen, an zukunftsorientierte Denk- und Handlungsweisen, aber dass dieser Fokus auf das Individuum und das Einzelne dann das große Politische als so quasi als Basis für das alles ja dann schon ein Programm ist für jene, die in dieser Progressivität mitmachen können, die aber stark eben also armutsgefährdete Menschen außen vor lässt, also diese ganzen strukturellen Themen, die Feministinnen stark machen, sehr wohl außen vor lässt.
Ich habe den Eindruck, dass es ganz oft so eine Form der Progressivität ist, die halt sehr stark in Identitäten denkt, Aber so die sozioökonomischen Grundlagen halt komplett auslässt. Also es geht dann halt um Gender, Sexuality, Diversity und so, aber nicht um Klasse zum Beispiel, ja? Was ja nicht nur eine Identität ist, sondern halt irgendwie auch die Grundlage von allem.
Genau, ja. Also genau. Und wenn du jetzt irgendwie wahrscheinlich in den USA jemanden mit Klasse kommst, dann bist du schneller mal die Kommunistin, ja. Also es ist ja in Europa ja noch auch nicht viel, aber noch eher Thema. Mhm. Aber ist ein bisschen klar geworden, was da gemeint ist mit
dem Neoliberalismus? Ich wollte nur eben für die Zuhörerinnen auch das irgendwie klar machen, was damit genau gemeint ist, weil viele vielleicht auch den Begriff Neoliberalismus gar nicht kennen und ich mag es immer ein bisschen niederschwellig halten eben auch.
Ja.
So.
Vielleicht können wir allgemein zum Neoliberalismus noch was sagen. Da habe ich schon einiges recherchiert und es ist halt das Problem an diesem Begriff ist, dass es keine klare Definition gibt und es natürlich denken viele an eine Wirtschaftsform oder eine bestimmte Art der Wirtschaftspolitik, die ganz stark mit Nancy Reagan,
ja, ich war gerade verwirrt. So.
Ronald Reagan und Margaret Thatcher, das waren die beiden, in Verbindung gebracht wird. Das waren das waren halt so die großen Politiker, die starke staatliche Strukturen ganz bewusst schwächen wollten, also dass auch für einen schlanken Staat plädiert haben und dass man ganz viele Dinge unseres Lebens einfach der Marktwirtschaft, also so dieser Invisible Hand, wie es auch heißt, überlässt, die würde alles regulieren und insofern ist dann der Staat sehr schlank und das Individuum muss sich notgedrungenerweise sehr stark in diese Gesellschaftsform einbringen. Und das ist jetzt so eine allgemeine Beschreibung, wie man jetzt Neoliberalismus als Wirtschaftspolitik beschreiben könnte. Aber eben die Catherine Rothenberg sagt das in ihrem Buch ganz gut. Ich reiche das dann nach, wie das Buch heißt, dass eben das längst nicht mehr ausreicht, diese Wirtschaftsform als solche zu beschreiben, sondern dass das eben all unser Handeln und Denken derart stark bestimmt, dass man einfach von neoliberalen Praktiken reden muss, die extrem vielschichtig sind.
Mhm. Du hast ja vorhin gesagt, um jetzt ein bisschen einen Schwenk zu machen zu einem anderen Thema, dass noch in den 70er Jahren irgendwie Emanze oder Feministin ein Schimpfwort war. Mhm. Ich glaube, dass es das vor 10 Jahren sogar noch war oder vor 15 Jahren. Also ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, als ich gesagt habe, ich bin Feministin mit 14, war das irgendwie noch sowas. Keine Ahnung. Erstens mal keine Ahnung, was das heißt. Und zweitens war das überhaupt nicht irgendwie massentauglich und überhaupt nicht populär, sich so zu nennen. Und jetzt ist es das halt. Was ich auch so interessant finde, das beschreibst du in deinem Buch ja sehr schön, ist so dieser Schritt oder dieser Weg von einem Feminismus, der sich ja auch immer gegen die Mainstream-Kultur, gegen die Massenkultur auch gestellt hat, weil die halt auch als männlich dominiert und weiß dominiert und so weiter verstanden wurde. Und wie es dann irgendwann einen Schritt gab, so zur Hinwendung zur Massenkultur. Mhm. Magst du das vielleicht nochmal ganz kurz nachzeichnen?
Ja, also ich habe da auch mit einigen Kolleginnen darüber geredet, wann das so ungefähr war. Und es lässt sich nicht, also wann das so begonnen hat. Und es lässt sich nicht ganz genau jetzt auf ein Jahr hin festmachen, aber es ist schon so, dass in den Nullerjahren, jetzt muss ich ein bisschen ausholen.
Ja, gerne. Wir haben Zeit.
Ich habe mit Anfang 20 habe ich mit anderen das Magazin Fieber rausgegeben. Das ist ein Magazin gewesen, ja. Gibt's leider nicht mehr, hat's aber wirklich lang gegeben. Das war ein Magazin für Feminismus und Popkultur. Und ich kann mich erinnern, wie ich das so 2003, glaube ich, war, das angefangen habe, oder 2004, da haben wir eben uns versucht, dieser Popkultur-Thematik anzunähern und es war so stark die Idee, dass diese ganz vielen Popkulturprodukte, die es gibt, diese Serien, die es gibt, wie zum Beispiel Buffy oder Gilmore Girls oder was gab es denn da noch?
Sex in the City.
Genau, dass einfach die Popkultur derart mächtig ist und derart viel Bewusstsein schafft, dass es wichtig ist, sich diese Dinge anzuschauen, Dinge, die aber jetzt nicht per se explizit feministisch sind, sondern in denen wir sozusagen die politische Bedeutung suchen. Also das ist eben dieses, das beschreibe ich auch in meinem Buch, dieses gegen den Strich lesen, dass man einfach gesehen hat, in diesen populärkulturellen Gütern sind irrsinnig gescheite Gedanken drinnen und irrsinnig intelligente Figuren und Erzählstränge. Und das wurde halt von den HochkulturliebhaberInnen immer sehr gern abgetan als Trash, aber es stellt sich raus, wenn man da genauer hinschaut, dass da die Masse sehr wohl eine Macht hat, weil die ProduzentInnen dieser Produkte nicht gegen die Masse arbeiten können, weil sie wollen ja, dass sich die Masse das anschaut. Also ich bringe dieses Beispiel auch total gern und ich weiß, dass da sich viele Feministinnen nicht so drüber freuen, aber ich finde, da ist immer ein super Beispiel King of Queens. Das war in den Nullerjahren in den USA wahnsinnig bekannt. Das ist bei uns ewig und noch eine Zeit gelaufen. Das ist so ein gutes Beispiel, wie man so eine Serie lesen kann. Also es ist immer wieder durch seinen Freund, also der Hauptdarsteller ist ein weißer Arbeiter und dann gibt's aber den Großvater, der durch jegliches soziale Netz fällt, der dann im Keller seiner Schwiegertochter leben muss. Dann gibt's den Freund, der schwarz ist und auch Arbeiter. Und da gibt's dann immer wieder so ein Geplänkel über Rassismus, das eigentlich sehr intelligent ist. Und dann gibt's eben die zweite Hauptfigur, seine Frau, die eigentlich ständig an diesem amerikanischen Traum scheitert. Die hackelt viel, wohnt in einem kleinen Haus im Vorort, muss sich um ihren Vater kümmern. Und sie macht genau das, was ihr eigentlich immer eingeredet wurde. Streng dich an, sei eine gute Bürgerin, funktioniere einfach in diesem System, dann wird's schon klappen. Und es geht sich aber hinten und vorne nicht aus. Man kommt zu nichts. Und das ist in dieser Serie, finde ich, total deutlich, wenn man sie auf das hinliest. Und sie ist dann auch irgendwann, sie wird wirklich von Staffel zu Staffel, sie wird einfach immer grantiger. Und das ist so schön zu beobachten. Sie ist frisch verheiratet in der ersten Staffel und in der Staffel 10 ist sie einfach nur mehr angefuckt. Also sie ist einfach immer schlecht drauf. Und natürlich kann man sagen, ja, das ist jetzt eine Folie von einer mäkelnden Ehefrau. Das ist aber meiner Meinung nach totale oberflächliche Beobachtung. Ich sehe da wahnsinnig viel Politisches drin. Ihr reicht, sie will nicht mehr freundlich sein, nicht zu ihrem Vater, nicht zu ihrem Mann, nicht zu ihrem Chef. Und das war eben damals bei Fieber, war das halt, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, das rauszuarbeiten und zu schauen, was steckt denn da drinnen? Was für wichtige Bedeutungen der Masse, welche Probleme der Masse stecken in diesen Kulturgütern. Und das haben ganz viele gemacht. Das hat das Bitch Magazine gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses US-amerikanische, ja, das ist eher auch die Andy Zeisler macht. Das Bitch Magazine hat das ganz toll gemacht, macht es noch immer ganz toll. Das Fieber hat das gemacht. Dann sind in den Nullerjahren Webseiten gekommen, feministische, wie die Mädchenmannschaft im deutschsprachigen Raum, dann das Missy Magazine ein bisschen später. Also diese Hinwendung zur Popkultur, die hat es ja wirklich schon früh gegeben. Und das hat vielleicht dann damit zu tun, dass man irgendwie so aufeinander aufmerksam geworden ist. Oder dass vielleicht auch die Populärkultur gesehen hat, da gibt's einfach wahnsinnig viel Potenzial an Zuschauerinnen, die unsere Produkte lieben, die Popmusik lieben, die populäre Serien lieben. Und ich glaube, da ist auch so eine Bedeutung von der Masse zu den Produzentinnen hingeschwappt, die endlich irgendwie eine Bedeutung, die endlich irgendwie berücksichtigt werden sollte. Also das ist jetzt zwar mal das eine, wo ich sage, da hat sicher der Feminismus selbst was angestoßen. Und das andere ist, muss ich ehrlich gesagt zugeben, ein bisschen schwer zu erklären. Das andere ist, warum plötzlich Stars sich so mit Feminismus geschmückt haben. Das hat ja Madonna sehr früh gemacht. Die zweite ganz wichtige Figur, finde ich, war dann die Beyoncé. Also das wird ja immer wieder als Beispiel genommen, wie sie da 2014, glaube ich, bei einer Bühnenshow ganz groß das Feminist, glaube ich, oder Feminism, genau. Ich weiß jetzt nicht.
Es war 2004 bei den bei den Video Music Awards.
2004 erst?
Ja.
Ah, okay, gut. Ja, dann war es.
Bin mir ziemlich sicher.
Ja, kann sein, ja. Also, dass es da dann so losgegangen ist, dass einfach Stars angefangen haben, sich damit eine gewisse politische Note zu geben. Und das hat sich ein bisschen gedreht, weil vorher hat man sich als berühmte Person, weibliche Person, ja sehr gern distanziert vom Feminismus. Mhm. Und dann ist plötzlich das aufgekommen, dass man gesehen hat, ja, das verleiht mir Ecken und Kanten, das gibt mir eine gewisse Tiefe als berühmte Person, eine gewisse, ja, vielleicht auch eine gewisse Glaubwürdigkeit. Ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen ein Schneeballeffekt gewesen. Das hat jemand gemacht und dann haben andere gesehen, dass, wow, das bringt viel Aufmerksamkeit, was ja an sich nichts Überraschendes ist, weil Feminismus hat immer viel Aufmerksamkeit gebracht. Vor 20 Jahren vielleicht, wenn jemand gesagt hat, na, ich bin sicher, eine Frau gesagt hat, ich bin sicher keine Feministin. Ich sehe das ja in der Nachrichtenagentur. Vor 10 Jahren ist jede, wir kriegen ja in der APA auch diese Meldungen, was hat dieser Star in der Bunte gesagt, was hat jener Star in der Gala gesagt. Also da ist immer, wenn irgendetwas im Titel mit Feminismus war, dann haben es wir auch immer in Österreich irgendwie vorgeschlagen bekommen, als berichtenswert sozusagen. Also das war immer schon aufmerksamkeitsgenerierend, nur hat sich's von der ablehnenden Seite zu einer Hinwendung geändert. Und da hat einfach, glaube ich, haben die Leute gesehen, ja, das ist irgendwie einfach eine interessante Sache und ähnlich ist es da, glaube ich, auch mit Antirassismus in den letzten Jahren. Und so hat das angefangen zwischen 2005 und 2020 ist so, ich habe 2008 bei Die Standard angefangen, da war das schon noch sehr, sehr, sehr anders, wirklich, das war schon noch viel negativer behaftet, aber spätestens ab 2011, 2013, wie diese in Deutschland die Kampagne, die Aufstehen-Kampagne über Sexismus in den Medien, die Laura Himmelreich angestoßen hat, als sie der Rainer Brüderle blöd angemacht hat in einer Bar. Das war die erste große virale Kampagne und dann natürlich mit MeToo. Es hat da eben so ein paar Marker gegeben, die Beyoncé-Aufstehen-Kampagne, dann diese Stars, die sie zunehmend politischer geben und dann schließlich mit MeToo. Das war so würde ich die Entwicklung nachzeichnen ungefähr. Und parallel dazu auch wirklich genau die Sachen, die echt kommerziell sind. Also mit diesen Entwicklungen, die ich jetzt so genannt habe, sind parallel als Hintergrundrauschen in den Mitte der Nullerjahre die DAF-Kampagne, es fällt auch genau in diesen Zeitraum, da ist es dann losgegangen. Also diese Body Positivity-Kampagne.
Auf das werde ich jetzt gleich zu sprechen kommen, aber kurz davor noch. Ich wollte nur kurz sagen, ich finde, was irgendwie dieser Auftritt von Beyoncé irgendwie so markant gemacht hat, war eben, dass sie nicht nur wie die Madonna immer wieder das Thema angesprochen hat, sondern sich halt so deutlich deklariert hat. Also es war halt wirklich, es stand halt wirklich Feminist hinter ihr. Und das war halt, finde ich, so ein weil das Wort damals schon auch noch sehr tabuisiert war. Und das war schon, finde ich, sehr, sehr, also ja, nicht nur aufsehenerregend, sondern ich finde auch durchaus bemerkenswert, dass sie das so klar sich positioniert hat auch. Also, weil ja nicht damit zu rechnen war, zu dem Zeitpunkt, dass das nur positive Rückmeldungen bringt. So.
Das stimmt, ja. Man muss aber auch sagen, sie hat damals schon eine irrsinnige Position gehabt im Wissen. Das muss man schon auch sehen. Ja, aber du hast recht, das ist auch, finde ich, der interessante Unterschied zur Madonna. Madonna hat das nie so, also die Madonna ist ja von vielen Feministinnen als Feministin gelesen worden. Ja. Und auch, ja, da kann man jetzt ewig drüber streiten, ob zu Recht oder nicht, aber das hat die Madonna eigentlich so explizit nie so in den Raum gestellt, wie die Beyoncé jetzt mit diesem Auftritt. Ja. Natürlich die Madonna schon auch in vielen Hinsichten, aber das war schon noch einmal ein anderes Level, ja, das würde ich auch so sehen. Ja.
Sie hätten halt nie gesagt, ich bin Feministin. Und was ich in dem Lied von der Beyoncé auch noch interessant fand, ich höre dann gleich auf, über Beyoncé zu reden, ich bin halt nur ein Riesenfan, aber sie hat in diesem Lied, wo das dann auch, also zu dieses das Lied dieses Auftritts, da hat sie ja auf dem Album auch die Chimamanda Ngozi Adichie gefeatured, was ich ja auch sehr bemerkenswert fand, dass sie halt das Mikro sozusagen auch abgegeben hat an jemand anderen.
Zitiert hat,
und das, genau, ja. Nicht nur zitiert hat, sondern es war tatsächlich die Rede, es war tatsächlich ein Ausschnitt der Rede in dem Lied. Mhm. Was ich doch auch feministischer fand, als nur selbst zu Wort zu kommen. Aber,
stimmt, das gab es bei der Madonna ja überhaupt nicht. Im Gegenteil, da gab es ja immer wieder so Cultural Appropriation Vorwürfe gegen die Madonna, dass sie halt, ich glaube jetzt, das war jetzt im Video zu Music oder was, ich weiß jetzt gar nicht. Also dass sie halt dieses Twerken, glaube ich, heißt das, dass sie so angeeignet hat und dass das halt dann immer in ihren Videos nur Weiße machen und so. Also da ist die BNC sicher 10-mal reflektierter oder ja, ihre.
Ja, wir wollen jetzt auch nicht Madonna-Fans beleidigen.
Nein, es ist ja eine völlig andere Zeit. Also es ist Zeit ist jetzt übertrieben, aber ich glaube, das hätte damals bei Madonna auch nicht funktioniert. Das muss man auch so sagen.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Du hast jetzt schon die DAF-Kampagne angesprochen und das Thema Body Positivity. Mhm. Warum kritisierst du denn Body Positivity in deinem Buch? Weil es ist ja an sich was Gutes, oder? Wenn man sich in seinem Körper wohlfühlt.
Also ich muss vorausschicken, ich bin schon sehr streng mit Body Positivity. Und ich habe mir einfach überlegt, bei den Themen, die ich angehe in meinem Buch, habe ich mir überlegt, so mit so quasi wie sehr ich das kritisieren soll, wollte ich ein bisschen davon abhängig machen, wer sich denn so draufsetzt. Und also wo ich mir einfach denke, bei Body Positivity war die Schnittfläche für Unternehmen und auch für ganz herkömmliche Frauenmagazine so groß, dass man da irgendwie diese Bewegung, wie sie jetzt ist, das ist wichtig zu sagen, schon ganz genau anschauen muss. Warum ist die so ein, ist da die Anknüpfungs, warum ist der Anknüpfungspunkt so verlockend für Unternehmen? Und was ich so problematisch daran finde, ist, dass zum Beispiel DAF hat das gemacht, das ist ja wirklich, wir kennen das ja alle, dass man so ein gewisses Aufatmen hat, wenn man einmal eine Frau sieht, die nicht wie alle anderen Models ausschaut. Man findet sofort sympathisch und es ist total verständlich und nachvollziehbar. Aber was ich so seltsam finde, wenn man zum Beispiel auf die DAF-Seite schaut, dass da gibt es dann so eigene Rubriken zu eben Körpergefühl, Body Positivity, mit Studien, wo sie Umfragen machen, wer sich wann unwohl fühlt und so weiter, wie es Mädchen geht mit ihrem Körper. Und dass das komplett von dem Produkt wegfällt. Also das ist eine Webseite einer Marke, die zu einem riesen Konzern gehört, die Mörderkohle machen. Und das schaut dann plötzlich so aus, wie eine Webseite, zumindest ein Teil der Webseite, wie eine Seite eines Forschungsinstituts für Körperempfinden bei Frauen oder Mädchen. Und das finde ich total interessant und ich finde das schon auch schwierig, weil das sind sie einfach nicht. Also das einfach, das nicht in den Hintergrund rücken darf, dass die etwas vermarkten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dass wir auch uns bewusst sein müssen, dass wir nicht wissen, was denn das bringt. Haben jetzt wirklich Mädchen und Frauen, seit die DAF-Kampagnen so berühmt worden sind, seitdem auch so viele andere Unternehmen auf das aufgesprungen sind, haben wir wirklich irgendwelche Effekte? Da gibt's keine Evaluationen, da gibt's kaum Zahlen. Es gibt eine total interessante Doku über Alkohol, die war auf Arte einmal. Und da hat eine britische Forscherin gesagt, die das sehr wohl untersucht haben. Es gibt ja von Alkoholfirmen, von großen Alkoholunternehmen, gibt's ja immer wieder so Bewusstseinskampagnen, so Don't drink and drive und wo auch dazu angehalten wird, nicht zu saufen, sondern einfach nur ein Glas halt zu genießen und all das. Da hat man sich sehr wohl den Effekt angesehen und man hat gesehen, null. Es bringt nichts. Es geht bei diesen Kampagnen nur darum, eine Marke zu platzieren, aber es wird fast über diese Kampagnen vergessen, dass diese Marke Alkohol verkauft. Also genau das Problem, dass sie versuchen, mit so ganz lieb gemeinten Bewusstseinskampagnen eigentlich irgendwie so gegen sich selbst zu arbeiten. Aber das wollen sie und tun sie natürlich nicht. Niemand trinkt weniger, weil jetzt ein zum Beispiel Heineken auf einem Etikett oder eine tolle Kampagne hat, dass man sich nicht zur komatös saufen soll. Ja, also das passiert nicht und das passiert schon gar nicht. Wir Feministinnen wissen ja, dass Bewusstseinskampagnen immer so, funktionieren sie, aber sie funktionieren jetzt, das weiß man zumindest von diesen Kampagnen, die von Alkoholfirmen kommen, funktionieren sie nicht. Und es interessiert auch niemand, was die Body Positivity-Kampagnen für einen Nutzen und für eine Wirkung haben. In erster Linie propagieren sie ihren Markennamen. Und es ist schon okay, und ich habe das eine Zeit lang bei D-Standard auch gemacht, dass wir, das war so Anfang der 2011, 2012, 2013, weiß ich noch, da sind oft so Meldungen gekommen, eine australische Tamponmarke zeigt jetzt Blut in ihrer Werbung, wow, super, alle freuen sich drüber. Und ich denke mal, jetzt im Nachhinein würde ich das journalistisch nicht mehr machen. Das ist eine Kampagne, die ist halt irgendwie Twitter und Instagram, das alles neuer gewesen und deshalb ist es nicht so als Kampagne rübergekommen, sondern immer als Tabubruch. Und ich brauche jetzt als auch wenn ich ein feministisches Medium betreibe, brauche ich nicht so eine Werbung promoten. Das erscheint mir jetzt im Nachhinein einfach als falsch. Weil das machen die schon selber, da brauchen wir keine Gratiswerbung machen. Und ja, bei Body Positivity, ich sehe da einfach, und das ist der zweite große Punkt, es ist auch Stress. Wie sollen wir uns plötzlich selber mögen? Also diese patriarchalen Strukturen, die Körper, Frauenkörper so massiv anders bewerten, wie die Körper von Männern, das ist... Es erscheint mir dann so oberflächlich, dass dann 5 kleine Bilder von molligeren Frauen auf einer Frauenzeitschrift sind und drunter steht, ach, wir lieben uns, haben aber alle irgendwie super Unterwäsche an, die nirgendwo Falten wirft. Und also es ist ja dann trotzdem geschönt. Nur weil irgendwie eine dicke Frau geschönt ist, ist sie ja nicht weniger geschönt. Also ja, ich finde das einfach... Ich glaub, das wird in seiner Wirkung derzeit überschätzt und es hat wieder für Unternehmen einen wahnsinnig riesen Nutzen. Es ist eine total einfache Imagepolitur und ich glaube einfach, man sollte sich eher auf andere Sachen konzentrieren, wie da jetzt zusätzlich noch für Unternehmen Werbung zu machen, die jetzt gnädig sind und keine super misogyne Werbung mehr machen. Also unnötig, ja.
Also was ich finde, was irgendwie auch noch so super passt in diesen neoliberalen Rahmen, ist, dass Body Positivity, wie sie propagiert wird, in der Regel ja auch immer total am Individuum ansetzt. Und das beschreibst du in deinem Buch auch. Und halt nicht so wie, weil sie hat ja, es kam ja ursprünglich aus der Fat Acceptance Bewegung, wo es halt wirklich auch um die strukturelle Diskriminierung ging. die mit Lookismus oder so einhergeht oder auch mit dicken Hass. Und das wird halt überhaupt nicht mehr thematisiert. Oder es geht halt immer nur um Liebe dich selbst, auch auf Social Media zum Beispiel. Also es gibt ja sehr viele Influencerinnen, die damit ganz stark arbeiten auch. Und es geht nie um, also es werden nie sozusagen die strukturellen Thematiken aufgearbeitet.
Ja, genau, ja. Also es ist, genau, das sehe ich auch so. Es ist immer so, es wird maximal darüber geredet, was es für die Psyche macht, wenn halt überall so extrem fitte Körper zu sehen sind. Das ist vielleicht hin und wieder Thema, aber inwiefern zum Beispiel Menschen aufgrund ihres Äußeren nicht eingestellt werden, ob man vielleicht ernsthaft darüber nachdenken soll, dass wir alle die Fotos weglassen müssen bei Bewerbungen und all sowas, das ist überhaupt nicht Thema. Ja, es ist ja nicht einmal das Thema, dass sich da Medien selbst eine halbwegs vernünftige Richtlinie zurechtlegen, dass sie da einfach nicht immer extrem abwertende Bilder von dicken Menschen zeigen. Ja, also da ist nichts gibt's da. Und das ist auch, das hat auch Body Positivity null gebracht, finde ich bisher. Also, dass da irgendwie einen besseren Umgang damit gibt. Ich finde, das ist so für das feministisch geschulte Auge, das sich darüber freut. Und dass man jetzt halt irgendwie im Konsum auch besser bedienen will. Aber ob es viel mehr darüber hinaus ist, ist halt die Frage.
Ja, weil ich jetzt auch schon von Social Media gesprochen habe und von dieser Individualisierung, das ist meiner Meinung nach ja auch in Bezug auf feministischen Aktivismus aktuell so. Das ist auch etwas, womit ich auch oft sehr hadere, weil es gibt schon sehr viele coole feministische Accounts, auch auf Instagram zum Beispiel, wo ich primär unterwegs bin, aber auch auf Twitter und so. Aber es geht halt immer um die Einzelpersonen und man wird halt dann irgendwie auch selber zur Marke, wenn man feministischen Inhalt macht. Und es gibt nicht mehr so diese Kollektive in dem Sinn oder so diese, es ist auch oft dann so ein Abarbeiten aneinander. Also ich finde, das spielt halt dann auch sehr viel rein, was so um Call-out-Culture und so geht. Es geht vielmehr darum, wer hat was wie falsch gemacht oder wer hat wo den falschen Feminismus, anstatt dass es irgendwie so um kollektives Handeln geht und um Strukturen.
Ja, das sehe ich auch so. Also ich muss sagen, ich merke das jetzt einfach, wie anstrengend das ist. Ja. Und ich versuche mich da so gut wie möglich rauszuhalten. Aber das, was du gesagt hast, dass es eben ums Individuum geht und das Individuum ja irgendwie im Netz eine Marke sein muss, so quasi, um dort erfolgreich zu sein. Also wie wir uns auf Instagram und wie wir uns auf Twitter inszenieren, ob wir dort Erfolg haben jetzt in Form von FollowerInnen, das hängt ja ganz stark mit so mit Marktlogiken zusammen, die wir uns da jetzt total auch unkritisch, die wir übernehmen. Da gibt es dieses tolle Buch von der Gio Tolentino, Trick Mirror heißt das, und die beschreibt das total schön, die sagt, im Netz müssen wir eine Identität haben. Es ist nicht so, dass wir wie im echten Leben eine unterschiedliche, beim Kindergeburtstag eine andere Identität haben. Da sitzen wir dann vielleicht mit einer Mama zusammen, die Vorstandsvorsitzende ist und keine Ahnung, im Freundeskreis hat man wieder ein bisschen eine andere Identität und daheim, wenn man allein ist, sowieso. Aber dass man im Netz, wie man im Netz auftritt, das ist sehr auf eine Form zugeschnitten, also auf eine Identität, die ich im Netz bin. Und diese Identitäten sind meiner Beobachtung nach ja immer sehr, wie soll ich sagen, die sind immer eindeutig. Da gibt's keine Schattierungen. Da ist man dann immer extrem feministisch. Da ist man immer extrem woke. Da ist man immer richtig, wie du gesagt hast, sprachlich hundertprozentig sicher. Da ist man immer edgy. Und es gibt da überhaupt keinen Raum für Nachdenken, auch für ein Nachdenken darüber, ob auch feministische Gedanken vielleicht nichts bringen oder vielleicht blöd sind oder so, nichts, das passiert nicht. Ja. Und das glaube ich, hängt eben genau an das. Man muss sich als eine Identität, eine in sich stimmende, eine in sich stimmige Erzählung im Netz abgeben. Und dann hast du schnell einmal deine, was weiß ich, 10, 20, 30.000 FollowerInnen und die wollen dich ja irgendwie auch so haben, mhm, bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich, ja. Und ja, das ist, ich finde das erschreckend. Ich finde, das ist total eine Marktlogik, die sich auch extrem Superlinke umhängen. Und ja, und es wird eigentlich fast kaum nicht kritisiert, so als ob wir keine Alternative hätten. Mhm. Weil es gibt ja nur diese großen Tech-Konzerne, die geben uns das, die bestimmen auch, was für eine Architektur wir vorfinden, was für eine Kommunikationsarchitektur wir gefälligst einzuhalten haben. Das sind, mhm, ja ganz enge Grenzen und wir folgen dem alle. Ja. Und immer, das ist, wenn das nicht antifeministisch ist, dass diese Riesenkonzerne, Mark Zuckerberg bestimmt mit seinen Einstellungen auf Facebook extrem viel. Es ist intransparent, es ist antidemokratisch. Und wir setzen die Ellbogen gegeneinander ein, weil wir auch dieser Logik der Aufmerksamkeitsökonomie folgen. Also, mhm, es ist schon wahnsinnig interessant und wird fast ein eigenes Buch abgeben. Aber wie gesagt, der Buchtipp von der Gio Tolentino, das Trick Mirror, das ist ganz ein tolles Buch.
Ja, mich beschäftigt das ja ganz stark und zwar auf zwei Ebenen. Einerseits persönlich, weil ich irgendwie den Eindruck habe oder in den letzten Wochen gewonnen habe, dass ich irgendwie selber zur Marke geworden bin und das sehr damit hadere, mhm, auf mehreren Ebenen. Und das Zweite, und das ist auch irgendwie so eine Frage, die ich an dich zurückgeben möchte, ist die Frage, was tut das mit feministischen Bewegungen? Was tut das aber, mhm, vielleicht insgesamt auch mit linken Bewegungen und linken Denken, dass wir so dass wir plötzlich nur mehr die Option haben zwischen richtig und falsch und keine Nuancen mehr und keine Differenzierung mehr, dass zum Beispiel auf Instagram dann Infoposts geteilt werden, wo halt dann Fakten aufgelistet sind und es ist dann immer so, das ist so und fertig und es gibt überhaupt keinen, mhm, Diskurs mehr. Und es geht dann immer nur darum, durch das Teilen dieser Posts zu markieren, dass man sozusagen zu dieser Gruppe dazugehört und die richtigen Meinungen vertritt, aber es gibt keinen Infragestellen mehr. Weißt du, was ich meine?
Genau, es gibt keinen Fragen in Frage stellen, sondern so ein entweder du bist für uns oder gegen uns.
Genau, ja.
Du musst dich immer an dieses, das war ja beim Krieg gegen den Terror, das hatte der George Bush damals gesagt. Und an das muss ich total oft denken im Netz.
Ja.
Entweder du bist für uns oder du bist gegen uns. Ich habe praktisch keine Erfahrungen mit Hass im Netz auf Twitter, weil ich extrem eigentlich Artikel poste, also alles nur unverfänglich. Aber ich habe einmal einen Post von Florian Klenk geliked und habe 3 Sekunden später eine Rückmeldung gekriegt, du scheiß Antifeministin. Und dann habe ich gedacht, hoppla,
das war absurd.
Okay, gut, ist mir wurscht, mir ist das Label Feministin jetzt ehrlich gesagt nicht so wichtig, aber ja. Da habe ich eine Ahnung davon gekriegt, wenn man sich exponiert, wirklich exponiert im Netz mit Meinungen, das war ja kein Exponieren von Meinungen, das irgendwie nicht dem entspricht, der Blase, die einem folgt, was da passiert. Ich glaube, dass da, weil du gefragt hast, was die Konsequenzen sind, ich glaube, dass da irrsinnig viele zum nicht mitreden wollen dann. Ja? Also also mir hat einmal eine befreundete Journalistin erzählt von einem feministischen Medium, aber kein österreichisches, die hatten eine Praktikantin und die war sehr jung und war in dieser ganzen Feminismus-Thematik noch nicht so drinnen und die hat sich einfach wahnsinnig gefürchtet, wenn sie was getwittert hat, dass sie irgendetwas falsch gesagt hat, dass sie irgendetwas nicht gut formuliert hat, dass sie einen falschen Begriff verwendet hat, die hat wirklich schlecht geschlafen.
Ja.
Wegen so etwas. Das ist eine Praktikantin gewesen, die sollte dort lernen und war mega gestresst, dass sie einen falschen Schritt macht. Mhm. Und das finde ich verstörend, ehrlich gesagt. Ja. Also das finde ich ganz übel und so lernen wir überhaupt nicht. So, so sind wir extrem selbstreferenziell, mhm, und selbstgerecht vor allem.
Total. Ja.
Ja, also ich kriege sehr auch mit auf Twitter, dass dich das beschäftigt. Und ich finde es wirklich, und ich kenne auch jetzt gerade in meinem Alter so, also ich bin jetzt über 40, ich bin jetzt bald 43 fällt mir gerade ein. Und dass halt so viele in meiner Generation und ein bisschen älter einfach sich da ganz raushalten. Mhm. Und ich glaube schon, dass das wirklich ein Weg ist. Und wir müssen ja auch einen Weg finden, wie wir diese Konzerne ein bisschen, wie wir diesen Konzernen weniger Geld zuschieben durch unsere Tätigkeit im Netz. Weil das sind ja alles Inhalte. Wir können doch nicht verlangen, dass wir einerseits zum Beispiel kritisieren, dass viele junge JournalistInnen keine Praktikas bezahlt kriegen, obwohl sie dort rein investieren und gleichzeitig urviele gescheite Gedanken und Themen und Zeit in einen Konzern stecken, der sich das durch personalisierte Werbung vergolden lässt und durch die Information, die er dadurch bekommt, auch perfektionieren lässt, die personalisierte Werbung. Und das kann uns doch dann auch nicht wurscht sein. Ja. Also ja, das ist irgendwie ein Riesenthema und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wo anfangen, aber so funktioniert es mal nicht. Ich glaube, jetzt gerade alle.
Ja. 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 Na, weil du gesagt hast, dass die Praktikantin auch Angst hatte, was Falsches zu sagen. Also ich, das Problem ist ja, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, die Angst ist völlig berechtigt. Also ich würde jetzt gern sagen, ist es nicht, aber tatsächlich ist es so, weil der Diskurs halt total, unterkomplex und undifferenziert geführt wird und es ist immer nur gut und böse und ja oder nein und ja, es macht mir große Sorge und es macht mir auch große Sorge, dass man eben, wie du gesagt hast, aus einer antikapitalistischen Perspektive heraus agiert eigentlich und dann halt irgendwie gratis Arbeit macht für Mark Zuckerberg so.
Ja.
Und aber gleichzeitig irgendwie auch nicht weiß, ob es möglich ist, sich aus diesem Raum rauszuhalten, weil es dann halt doch wichtig ist. Es ist doch ein wichtiger Diskursraum, aber eigentlich auch nicht. Also ja, ich glaube, es ist sehr komplex und sehr schwierig irgendwie und ich glaube, da muss noch sehr viel auch an feministischer Arbeit irgendwie dran passieren, wie wir damit umgehen oder an Diskurs passieren, wie wir damit umgehen sollen.
Das stimmt und man muss ja sehen, es ist ja ein relativ neues Problem.
Ja.
Ja, also es ist ja nichts Neues, dass im Feminismus immer Themen aufkommen, die neu sind, weil sich ja die Gesellschaft Gott sei Dank laufend verändert. Immer in den 70ern war es noch völlig okay, wenn man einen feministischen Raum macht und nur Cis-Frauen reinlässt. Heute ist das sehr wohl eine große Debatte und es ist gut so, dass es eine Debatte ist. Die Debatte haben wir schon länger und ist auch noch nicht gelöst, aber die mit den sozialen Medien, die haben wir noch kürzer und sie ist hochkomplex und ja, das finde ich auch, das ist eine total riesen, also eine riesen Herausforderung und vor allem ist es auch die Herausforderung, wie gehen wir mit Antifeministen um im Netz, weil die werden ja extrem gestärkt gerade. Also ich habe gerade gestern mit der Susanne Kaiser ein Interview gehabt, die hat dieses tolle Buch Politische Männlichkeit geschrieben, wo es eben um Incels geht. Noch ein Buchtipp. Und sie zeigt schon ganz, ganz klar in ihrem Buch, dass dass mit dem Netz dieser Frauenhass stärker worden ist, dass man nicht sagen kann, ach Gott, die Typen hat es früher am Stammtisch auch gegeben. Nein, das sind sozial teilweise wirklich extrem inkompetente Leute, die absolut nicht mehr gezwungen sind, in die Welt hinausgehen, sondern die wirklich ihre Stunden, Tage, Jahre vor dem Computer verbringen und sich dort wirklich radikalisieren in Richtung Frauenhass. Also das ist wirklich ein Problem, das wir durch soziale Medien und das Netz haben. Und das ist kein altes Problem, das halt jetzt ein bisschen sichtbarer ist.
Ja. Ja, so zum Schluss.
Wir kommen vom 100.
Ja, aber es ist halt auch wirklich ein hochkomplexes Thema und es hängt so viel dran, finde ich auch. Also eigentlich könnte man, glaube ich, über den Buch irgendwie 10 Stunden Podcast machen.
Weil es ja so viele Themen andockt, gell?
So zum Schluss möchte ich irgendwie noch die Frage stellen, wie weiter? Also du zeichnest dir das Bild, dass wir einerseits so eine Popularisierung von Feminismus erleben oder zumindest von einer sehr verkaufbaren, oberflächlichen Version dessen, was Feminismus auch sein kann oder wie es auch aussehen kann. Und andererseits sagst du aber, ja, aber wenn wir uns jetzt die sozioökonomischen Bedingungen anschauen, in denen Menschen leben, wenn wir uns jetzt die Ressourcenverteilung anschauen, egal ob es jetzt Geld oder Arbeit oder Macht ist, dann ist irgendwie nichts passiert oder sehr wenig. Also irgendwie dieser Feminismus, der da so populär ist, der bringt nichts. Und wie kommen wir jetzt weiter? Wie kommen wir da raus vielleicht auch?
Also das ist natürlich eine schwierige Frage. Ja. Also ich glaube, ein Teil der Antwort ist, dass wir weiterhin uns, also wir sollten uns nicht verleiten lassen, in diese Wohlfühlblase einzusteigen, wo ich mir dann einfach ein radikal klingendes, ein Shirt mit einem radikal klingenden Spruch überziehe und das Gefühl, einzig allein, weil es das schon gibt, habe, dass alles schon ein bisschen besser geworden ist. Das ist sehr verlockend. Ich verstehe das auch. So feministischer Aktivismus ist sicher eins der anstrengendsten Dinge überhaupt. Mhm. Aber wir müssen halt immer wieder auf diese Zahlen schauen. Wie steht es um die Femizide? Wie steht es um die Gehaltsschere? Was die Petra Unger, diese Kulturwissenschaftlerin, diese Tolle, immer sagt, ist, es ist total wichtig bei Gesetzen, bei Gesetzesreformen, die gemacht werden, bei neuen Gesetzen, sich wirklich anzuschauen, was hat dieses Gesetz für das Groß der Frauen für eine Konsequenz. Und das ist halt das Problem dran, das ist wahnsinnig zähe, zeitaufwendige Arbeit. Mhm. Und das ist auch, das kann ich auch irgendwie aus der Perspektive einer Journalistin sagen, es interessiert die Leute auch viel, viel weniger, aber es ist extrem wichtig, da dran zu bleiben. Und weil ich meiner Beobachtung nach ist ja die Popularisierung einhergegangen mit dem Verschwinden der Gleichstellungspolitik, wie es in den 70ern und 80ern noch viel stärker passiert ist. Da passiert ja nichts mehr außer Kampagnen. Ja. Mhm. Also aber so richtig jetzt, wo man sich überlegt, okay, was könnte man jetzt im Karenzsystem über finanzielle Anreize ändern, damit jetzt wirklich Väter es finanziell einfach nur idiotisch finden können, nicht mindestens 6 Monate in Karenz zu gehen. Also solche Überlegungen gibt es 0, 0, 0. Mhm. Und da müssen wir wirklich viel stärker hinschauen. Das andere ist, wo ich mir wünschen würde, dass die Wissenschaft, auch die Gender Studies in konkreter genauer hinschauen, was sind denn diese Effekte dieses neuen, sehr dominanten Diskurses über Feminismus. Also da gibt's ja leider nicht so viel. Und also dass man muss ja nicht Nein sagen zu den verschiedensten, auch unterhaltsamen Ideen, wie man Feminismus transportieren kann. Das ist ja alles sehr fein. Nur wir müssen ungefähr ein Bild davon haben, was wir damit tun oder bewirken könnten. Und und das andere ist, was mir halt immer einfällt, ist, was du jetzt vorher auch gesagt hast, ist eben diese Social-Media-Sache. Wir müssen uns auch selber, glaube ich, an der Nase nehmen und schauen, wo verwende ich denn für mich jetzt das als Marke und als Anknüpfungspunkt für etwas, was mir vielleicht letztendlich mir nur persönlich Geld bringt. Wobei, da bin ich jetzt sehr vorsichtig mit dem Punkt, weil ich rede ja wirklich aus einer sehr glücklichen Perspektive, dass ich eine fixe Anstellung habe. Ich muss mich nicht vernetzen. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass mich auf Twitter wer super findet. Es darf mir wurscht sein. Mhm. Und das ist aber das Zähe, weil viele junge, ich verstehe jede junge Frau, die sagt, na, ich gehe sehr wohl irgendwie in ein Karrierenetzwerk, weil nur so bringt es mir was und kann ich irgendwie überleben, obwohl ich auch aktivistisch tätig bin. Ja. Das will ich jetzt überhaupt nicht irgendwie sagen, das ist schlecht, darum geht es mir überhaupt nicht, sondern da hängt dann wieder der Kampf für halbwegs sichere Arbeitsstellen und halbwegs gut bezahlte Jobs dran, dass man einfach wieder mehr Autonomie darüber bekommt und weniger davon abhängig ist von dem Wohlwollen anderer.
Ja. Ja. Ach ja, du hast noch einen weiteren Punkt meines Dilemmas angesprochen gerade. gibt's noch irgendwas, was du gerne noch sagen würdest, was ich dich nicht gefragt habe, was dir noch besonders wichtig ist? Ich weiß, es gibt noch ganz viele weitere Punkte in deinem Buch, die wir jetzt nicht besprochen haben, aber gibt's irgendwas, was du noch gerne betonen würdest?
Mir ist es auch wichtig zu sagen, dass ich keine neue These aufstelle. Das ist mir wirklich wichtig. Da muss man einfach sagen, da hat die Eva Illouz total viel gemacht mit dem Buch. Der Konsum des Kapitalismus, genau, das ist ein ganz wichtiges Buch für mich gewesen, das den Ausschlag gegeben hat, mich überhaupt näher mit dem Thema zu befassen. Eva Illus hat immer gesagt, ja, ganz cool, schulterzuckend, in so vielen Talkshows hat sie gesagt, ach, der Feminismus wurde vom Kapitalismus gekapert. Mhm. Mehr hat sie dann leider nicht dazu gesagt, aber in ihren Büchern steht wahnsinnig viel dazu. Und eben die Andy Zeisler, die Bitch Magazine Mitherausgeberin und Erfinderin, hat auch ein super Buch dazu geschrieben, weil das so ein Riesenthema ist. Also ich glaube, da gäbe es noch wahnsinnig viel dazu zu sagen. Und ich habe wirklich nur die Themen angerissen, und also von Social Media bis Unternehmen. Und ich glaube, da liegt noch wahnsinnig viel Arbeit darin, sich das genauer anzuschauen.
Ja, ja. Ja. Magst du den Leuten noch sagen, wo sie dich finden im Internet, unter anderem auf Social Media oder wo auch immer?
Ja, hast du eine Homepage? Nein, habe ich nicht. Ich bin nur auf Twitter, und das halt irgendwie auch vorwiegend als in meiner Funktion halt als Standardredakteurin, aber natürlich auch für andere Sachen, die jetzt das Buch betreffen. Also ich bin auf Twitter mit meinem normalen Namen, also Beate Hausbichler, und halt sonst bei natürlich bei der Standard und vor allem auf die Standard. Aber das war es mit meiner Netzpräsenz. Mhm. Wenn man irgendwie als Online-Journalistin angefangen hat, dann glaube ich, ja, reicht das.
Das reicht, ja.
Reicht das,
und du hast wahrscheinlich genug Anfeindungen schon im Standard-Forum und brauchst sie nicht auf Twitter auch noch.
Ja, aber wie gesagt, da bin ich auch in einer total passablen. Die moderieren das und ich schaue seit Jahren nicht ins Forum.
Ja.
Ich bin da wirklich ganz gut. Es ist für mich leider ein bisschen eine Parallelwelt, weil es gibt sehr wohl Themen, wo ganz gute Beiträge darunter gepostet werden. Bei meinem leider eher nicht.
Ja. Also vielleicht auch noch ein kurzer Rat auch an die ZuhörerInnen, dass sie nicht das Forum lesen sollen.
Nein. Nein, bei die Standard nicht. Bei den Immobilien zum Beispiel geht das gut.
Ah, ja, bitte.
Ja. Es gibt auch Bereiche, wo das ganz gut funktioniert.
Ja, nicht bei Feminismus.
Nein.
Dann danke ich dir, liebe Beate.
Ja, sehr, sehr gern. Das hat Spaß gemacht. Danke auch.
Ja, mir auch. Dankeschön.
Vielen Dank, liebe Beate, für das tolle Gespräch, und danke an euch fürs Zuhören. Beate findet ihr als B-Hausbichler auf Twitter und natürlich als Redakteurin bei Die Standard von Der Standard. Große Töchter findet ihr auf Instagram @großetöchterpod und auf Facebook. Mich wiederum findet ihr auf Twitter und auf Instagram @FrauFrasel. Auf Facebook bin ich zwar auch, aber so gut wie nie mehr. Also besser Instagram und Twitter @FrauFrasel. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, wenn ihr zum Beispiel auch Gast sein wollt oder wenn es ein Thema gibt, von dem ihr findet, dass es unbedingt besprochen werden sollte, oder wenn es einen Gast gibt, den ich unbedingt einladen soll, oder wenn ihr Feedback habt, Lob oder Kritik, dann bitte an großetöchterpodcast@gmail.com. Wenn ihr den Podcast gut findet und unterstützen wollt, dann könnt ihr das, wie gesagt, auf steadyhq.com/großetöchterpodcast. Aber wenn euch eine monetäre Unterstützung nicht möglich ist oder ihr das nicht wollt, kein Problem, ihr könnt den Podcast natürlich weiterhören. Ich freue mich sehr, dass ihr alle mit dabei seid. Man kann den Podcast auch ohne Geld unterstützen, und zwar indem man ihm eine 5-Sterne-Bewertung und eine kurze Rezension auf Apple Podcasts schenkt. Oder indem man Folgen auf Social Media teilt, indem man den Podcast sowieso abonniert, das ist sowieso gratis, und indem man Freundinnen und Freunden vom Podcast erzählt. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, genießt die Sonne und lest alle das Buch von Beate Hausbichler, Der verkaufte Feminismus. Bis zum nächsten Mal, nicht kleinkriegen lassen.